Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist Bern einfach an dem 22. Juli 2026. Dominik Feusi und Markus Somm. Wir machen heute wieder eine Art Spezialsendung, nachdem unsere Sendung über Morgarten so eingeschlagen ist wie eine Bombe. Gut, es hat damals noch keine Bombe gegeben, aber immerhin eingeschlagen ist wie ein Baum oder eingeschlagen ist wie ein grossen Felsbrocken. Das ist der Waffenstand gewesen, damals, der technologische Stand von der Waffenindustrie 1315. Tun wir heute wieder eine Schlacht besprechen. Wir sind ja die Schlachtexperten, wir sind auch die Schlachthistoriker von der Schweiz, was überhaupt es gibt uns also noch. Nein, es geht um die Schlacht bei Dornach. Die Schlacht bei Dornach war 1499, genau am 22. Juli 1499. Dominik, was ist das für eine Schlacht?
Das ist die letzte grosse Schlacht vom Schwabenkrieg. Oder wie man lustigerweise hinter dem Rhein oder in Österreich nennt man den Krieg den Schweizer Krieg. Das ist noch lustig, dass du eigentlich den Krieg so benennst wie deine Gegner. Der König Maximilian I., ein Habsburger, sein Domizil hat er in Tirol gehabt, in Innsbruck. Er hat nachdem er verloren hatte, zwei Monate vorher an der berühmten Schlacht an der Calven in Graubünden, oder respektive außerhalb, gerade dort am Münstertal, hat er gesagt, ja gut, wenn ich es im Osten nicht schaffe, Richtung Eidgenossenschaft reinzuziehen, dann probiere ich es halt weiter westlich. Er hat seinem Oberhofmeister, dem Graf Heinrich von Fürstenberg, befohlen, rund um Basel zu gehen und die Festung Dorneck einzunehmen. Das ist Solothurn. Und wenn das gelungen wäre, oder, dann hätte man eigentlich können über den Jura ins Aretal vorstoßen. Und das haben Eidgenossen, also das Heer aus Berner, Zürcher, Luzerner, Zuger und Solothurner Truppen verhindert. Haben das österreichische Heer vernichtend geschlagen. Der Heinrich von Fürstenberg ist erschlagen worden. Und eigentlich, nachdem der Maximilian eben schon die Schlacht an der Calven verloren hat, ist es irgendwo durch wie dann vorbei mit dem Schwabenkrieg. Es war fertig. Es hat noch so ein bisschen Scharmützel gegeben, aber man hat dann auch angefangen, unter Vermittlung von Mailand ein Abkommen auszuhandeln, wo dann der Frieden von Basel geworden ist. Und es ist wie die ganze Entwicklung, und darum ist das die Schlacht bei Dornach so wichtig, ist wie eine Art eine Bereinigung gewesen in der Beziehung zwischen der Schweiz und Habsburg. Aber auch, das ist zwar der Streitpunkt ein bisschen bei den Historikern, aber auch ein weiterer Loslösungsschritt gegenüber dem Heiligen Reich Deutscher Nation.
Ich finde, die Schlacht von Dornach ist noch wichtig. Also erstens, die Eidgenossen haben verheerend gewonnen. Also so verheerend, dass eben der Kaiser Maximilian gefunden hat, mir lange jetzt, ich möchte zufrieden, es ist mühsam. Und sie sind wie immer die Eidgenossen auch aufgefallen mit einer unglaublichen Brutalität. Und zwar hat man das nachher später dann mal festgestellt, ich weiß es nicht mehr, etwa vor etwa 10 Jahren hat dann eine Historikerin mal alle die Knochen untersucht, die man noch gefunden hat auf dem Schlachtfeld von Dornach. Da ist erstens aufgefallen, dass die Schädel, die man gefunden hat, und man nimmt an, das sind Schädel von schwäbischen Adligen, die sind alle etwa 4-mal verhackert gewesen. Also man hat den Leuten wirklich 4-mal oder 5-mal in Grindinnen gehauen mit der Hellebarde oder mit dem, ich weiss nicht, mit dem Morgenstern, was darauf hindeutet, dass man eben die Leute, auch nachdem sie schon gestorben sind oder nur noch so langsam so ein bisschen gezuckert haben, hat man gerade nochmal einen Streit geschlagen. Das war etwas sehr Beliebtes gewesen bei den Eidgenossen. Die Eidgenossen haben ja keine Gefangene genommen. Die haben jede Schlacht beendet mit einem totalen Massaker. Auch wenn der Gegner schon eigentlich geschlagen war und nachher nur noch auf dem Schlachtfeld sind die Verletzten rumgelegen, Halbtote rumgelegen und haben um Gnade gefleht. Da sind die Eidgenossen gekommen und haben die abgestochen. Alle hat man abgestochen. Man hat keinen einzigen überleben lassen. Man hat, der damalige Ausdruck für das war abkeulen. Abkeulen. Man hat die abgekeult. Das hat geheissen, alle umbringen. Jetzt bei der Schlacht von Dornach ist noch etwas speziell. Die meisten Gegner der Eidgenossen damals waren eben Adlige. Und zwar Adlige aus dem süddeutschen Raum vor allem, aus dem süddeutschen Raum. Weil der Krieg ist schon lange zu einem Reichskrieg erklärt worden von Maximilian. Es war zuerst eigentlich eine Auseinandersetzung zwischen Graubünden und Tirol, also das war Habsburgisch damals. Und aus dem ist nachher ein grösserer Krieg entstanden, wirklich ein grosser Krieg. Und es ist dann sogar ein Reichskrieg entstanden. Der Reichskrieg hat bedeutet, dass der Kaiser dem ganzen Reich sagt, das ist jetzt ein Krieg, den ihr führen müsst gegen einen Gegner vom Reich. Und das sind die Eidgenossen. Das sind die Eidgenossen, obwohl die Eidgenossenschaft, wie du richtig gesagt hast, damals formell immer noch Teil war vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Und deshalb war es insofern wirklich ein Unabhängigkeitskrieg, ein faktischer Unabhängigkeitskrieg, weil nachher hat eigentlich der Kaiser nie mehr sich getraut, einen Reichskrieg auszurufen gegen die Eidgenossen, weil die Eidgenossenschaft ist formell zwar geblieben im Reich, aber hat praktisch nichts mehr übernommen, was das Reich beschlossen hat.
Ja, das ist natürlich wahnsinnig entscheidend gewesen. Man kann das irgendwie kleinreden, oder? Es wird von Historikern wird dann zitiert, oder? Dass in den Verhandlungen vom Frieden von Basel das Reich nicht erwähnen, oder? In dem Frieden von Basel, in dem Dokument, das sei der Beweis, dass es eben gar nicht ums Reich und um die Loslösung vom Reich gegangen sei. In den Verhandlungen hat die Schweiz auch gesagt, sie wollen weiterhin Teil vom Reich sein. Aber es ist eben, wie du sagst, es sind noch einige Sachen geklärt gewesen. Nicht alle, also zum Beispiel hat der Maximilian auch gewisse Gerichtsbarkeiten im Prättigau noch behalten. Ich glaube, das hat mit dem Prättigau zu tun, sage ich jetzt, oder? Im Bündner Oberland oder im Engadin wäre das undenkbar gewesen. Aber jenu, oder so viel Wahnsinn, ich sage mal, Gebietsveränderungen hat es nicht gegeben. Die Gerichtbarkeit im Thurgau hat man definitiv den Eidgenossen übernommen, das kann man noch sagen. Aber es ist ja gleich, nur weil die Eidgenossen in diesen Verhandlungen gesagt haben, dass sie wieder zum Reich gehören wollen, oder? Heisst nicht, dass sie irgendwo durch nicht den Status, den sie durch den Krieg und insbesondere durch die Schlachten an der Kalven und in Dornach erreicht haben, irgendwie, dass das zu relativieren ist. Sondern ich glaube mehr, das war auch eine relativ clevere Geschichte gewesen. Also du hast nicht wollen, jetzt da dich wirklich loslösen und dann nochmal eine Front aufmachen, nachdem du mit dem wichtigsten Teil, mit Habsburg, von dem Kaiserreich eigentlich eine Arrondierung oder eine Aussonderung, wie es im historischen Lexikon heisst, erreicht hast. Und darum, glaube ich, ist es rein von der Geopolitik, ist es gleich, wenn du den grossen Bogen anschaust, zwischen 1291, 1315 Moorgarten und dann später Frieden von Münster oder dann wirklich auch bis zum 19. Jahrhundert, ist das ein wichtiger oder vielleicht der wichtigste Etappenpunkt oder, von der Loslösung und Staatwerdung von der Eidgenossenschaft?
Es war eben vor allem auch eine Frage von der Legitimation. Oder? Die Eidgenossenschaft ist ja entstanden durch drei Orte, wo alle sogenannten Reichsunmittelbar sind. Und Reichsunmittelbar hat geheissen, dass Uri, Schweiz und Unterwalden jede Länderort reichsunmittelbar sind. Das heisst, sie sind nur noch direkt dem Kaiser unterstellt. Und das war die Legitimation gewesen, überhaupt, dass die Länderorte sich selber organisiert haben. Also die Landsgemeinden, die sind direkt dem Kaiser unterstellt gewesen, faktisch. Jetzt hat das keine Rolle mehr gespielt, weil der Kaiser hat nie reingeredet in die Landsgemeinde. Seit 1231, das war die erste Landsgemeinde in Uri, wo Uri reichsunmittelbar geworden ist. Aber die Legitimation war für die Eidgenossenschaft immer sehr wichtig gewesen, weil sie haben sich eigentlich auf die alten Verträge berufen, oder? Wo der Kaiser am Ort Uri gesagt hat, ihr seid jetzt mir direkt unterstellt. Nie mehr einem Fürst, nie mehr in einer Kirche, nie mehr einem Kloster. Das war ganz wichtig. Und wenn man jetzt das sich losgelöst hätte vom Kaiser, formell, hätte man gar keine Legitimation mehr gehabt. Und ihr müsst immer wissen, das ist immer noch spätes Mittelalter. Und die Eidgenossenschaft war faktisch eine Republik gewesen. Aber das war nicht vorgesehen gewesen in dieser Welt. In dieser Welt hat man einen Monarch gebraucht, der letztlich von Gottes Gnaden war. Es war eine Frage gewesen für Christen. Ist es ganz schwierig gewesen, ihre Herrschaft zu begründen ohne einen Kaiser, ohne ein Fürst, ohne ein König. Und die Eidgenossenschaft war das gewesen, und deshalb war auch der Eid so wichtig gewesen. Der Eid hat man ja auf Gott abgelegt. Und ohne den Eid hat die Eidgenossenschaft wie die Legitimationen gehabt. Und deswegen haben die Eidgenossen logischerweise die Verträge nie auflösen wollen. Sie haben einfach die Verträge behalten und haben gefunden, aber alles, was neu kommt aus dem Reich, wollen wir nicht mehr. Und das ist der eigentliche wahre Konfliktpunkt gewesen. Die sogenannte Reichsreform, oder? Der Maximilian wollte das Reich reformieren, nach dem Vorbild von Frankreich, wo damals immer mehr zu einem Nationalstaat wird, wo der König so einen Durchgriff hat auf seine Untertanen, hat das der Kaiser auch wollen. Und eine Idee war die Gerichtsbarkeit, Reichskammergericht. Zweitens der gemeine Pfennig. Das war eine erste Reichssteuer, die jeder Einwohner vom Reich hätte müssen zahlen. Damals hatte das Reich 13 Millionen Einwohner. Also die Eidgenossen haben da dazu gezählt. Und jeder Einzelne hätte müssen einen Reichspfennig als Reich zahlen. Und drittens war, dass das ganze Reich neu eingeteilt werden in sogenannte Kreise, Reichskreise. Und dann haben die Eidgenossen, und da sehen wir eben, wie faktisch unabhängig die schon waren, gesagt: Schau, Maximilian, sie haben ihm sicher Max gesagt, Max ist okay, für uns aber nicht. Wir übernehmen das alles nicht. Wir wollen kein Reichskammergericht, das uns irgendwie reinschnorrt. Wir zahlen sicher keine Steuern auf Brüssel. Und wir wollen nicht eingeteilt werden in die neuen Kreise.
Ja, was soll
und
das?
So war es dann auch gewesen, mit dem Frieden von Basel 1499 oder 1500, weiß ich nicht mehr. Ist das faktisch vorbei gewesen. Die Schweiz war nicht unterstellt im Reichskammergericht. Die Schweiz hat keine Reichssteuern zahlt und die Schweiz ist nicht eingeteilt worden in den Kreis von dem neuen Reich. Und um das ist es gegangen und für das hat man die Schlachten geführt. Und ich würde euch jetzt, leider muss ich es machen, behelligen mit einem langen, langen Zitat vom Kaiser Maximilian, wo er nämlich gemerkt hat am Anfang, dass der Krieg nicht gut läuft, weil er jede Schlacht verloren hat gegen die Eidgenossen, hat er wie gesagt, das Ganze zu einem Reichskrieg erklärt. Das hat geheißen, jedes Gebiet vom Reich musste mitmachen an dem Krieg gegen die Eidgenossen. Und dann hat er das begründen. Und dann hat er einen langen, langen Text geschrieben, wo er begründet hat, warum dass man die Eidgenossen jetzt muss bekämpfen muss. Und dort sieht man, wie die Eidgenossenschaft etwas war, wo das Reich unglaublich provoziert hat, wie es eine Republik war, weil die Leute sich selber regiert haben und weil es Bauern waren. Bauern und Handwerker und nicht Adlige, die da geherrscht haben. Ich lese vor. Maximilian, von Gottes Gnaden römischer König, zu allen Zeiten Mehrer des Reiches, etc. Das hat er jetzt geschrieben, allen seinen sogenannten Reichsständen. Ihr lieben Getreuen, wir haben das hochmütige und verachtenswerte Benehmen der Eidgenossen und derer vom Grauen Bund, das ist Graubünde, ausführlich durch mehrere Ausschreiben unseren und des Heiligen Römischen Reiches Kurfürsten, Fürsten und Ständen angezeigt und sie dabei dringend ermahnt, uns so stark wie möglich zu Ross und zu Fuß unter dem Banner des Heiligen Römischen Reichs zu unterstützen. Das hat er im Februar 1499 hat er das geschrieben und allen seinen Untertanen im Reich zugestellt. Und dann geht es weiter. Warum? Warum ist es jetzt wichtig, so ein Reichskrieg? Damit aber jedermann das unbillige Handeln der Eidgenossen erkennen und auch klar verstehen möge, wie unredlich ihr Eid entstanden und überliefert worden sei, wenn dieser auch leider das Ansehen der Welt unvernünftigerweise genießt. Das ist leider nicht mehr so der Fall bei gewissen Leuten in unserem Land. So verhält es sich damit so. Und das ist interessant, weil da sehen wir jetzt, wie der Maximilian, der König damals, 1499, ziemlich klar gesehen hat, wie die Eidgenossenschaft entstanden ist. Ich sage das für alle unsere gegenwärtigen Historiker, die ja immer behaupten, ja, die Eidgenossenschaft, die ist irgendwie ganz zufällig und entstanden und niemand hat das wirklich gekümmert. Nein, nein, der König selber hat es selber genau so beschrieben. Anfänglich, sagte Maximilian, haben sich etliche Orte in der Eidgenossenschaft erhoben und zusammengetan, nämlich die von Uri, Schwyz und Unterwalden. Sie haben sich mit geschworenen, unredlichen und unchristlichen Eiden miteinander verbunden, gegen ihren ersten Eid und gegen althergebrachtes Recht, gegen ihre wahren, natürlichen Herren und Landesfürsten durch uns, gegen ihre wahren natürlichen Herren und Landesfürsten, die Herzöge von Österreich, die Grafen der alten und edlen Fürstentümer Habsburg und Kriburg. Die Eidgenossen haben das getan gegen Gott, Ehre und Recht und alle Billigkeit aus eigenem, bösen, mutwilligem Vorsatz. Dabei vergaßen sie Gott, jeden Anstand, Ehren und alle Eidespflichten. Darauf haben sie eine bedeutende Anzahl von Städten, Grafen, Freien, Rittern, Edlen und Knechten, die Untertanen gewesen sind, zum Teil des Heiligen Reiches, zum Teil des Hauses Habsburg, für sich gewonnen oder mit Gewalt in ihre Hände gebracht. Sie haben sie zu Abtrünnigen ihrer natürlichen Herren gemacht. Dominik, was findest du? Ist doch unglaublich, wenn man das hört.
Das geht mir ans Herz als Schweizer. Das sind wir. Und es ist natürlich, wir haben es ja schon besprochen, anlässlich von 250 Jahren Unabhängigkeitserklärung von Amerika. Wir haben es besprochen, wo wir über die Schlacht von Morgarten geredet haben. Er erkennt, was die Eidgenossenschaft ist, besser als manche zeitgenössische Historiker. Es ist eben eine Revolution, eine republikanische Revolution von denen unten gegen die oben. Oder? Es ist halt, man will sich selber regieren. Man will nicht warten, bis der Maximilian sagt, so und so müsst ihr leben. Sondern man will auch die gewachsene Kultur von diesen Talschaften und die Art und Weise, wie man Konflikte in so einer Gesellschaft löst, will man selber regeln. Und darum tut man sich selber organisieren und eben ein neues Bündnis machen gegen den alten Eid. Das ist mir aufgefallen, oder? Also das ist natürlich, der Bundesbrief und der Morgartenbrief und die ganze Entwicklung drumherum ist natürlich schon ein Verstoß gegen den alten Eid, der eben sagt, jawohl, ihr Habsburger oder wer auch immer jeweils, ihr sind die Herrschaften, ihr sind die, die von oben ab uns regieren. Und wie ihr entscheidet, insbesondere auch bei der Gerichtsbarkeit, die eine riesige Rolle spielt in dieser Zeit, insbesondere dort, wenn ihr entscheidet, so gilt, der ist der Mörder, der ist der Schuldig und jemand anderem nicht, dann ist es so. Nein, man will das selber organisieren. Es ist eine Revolution von der Selbstorganisation. Und wenn wir richtig 1. August gehen, müssen wir das uns in Erinnerung rufen und feiern. Ich finde einfach, feiern wir das. Und mir ist in Sinn gekommen, wegen dieser Schlacht von Calvin, ganz die berühmteste Figur, dort ist der Benedikt Fontana, der Heerführer von den Bündner, der auch dort stirbt in dieser Schlacht. Und es ist noch heute, oder, wenn Bündner ein bisschen betrunken sind, dann singen sie Atschalaweina, das ist das Kampflied von dieser Schlacht bei Calvin. Da wird der Benedikt Fontana zitiert, «Plitos la morte sclaveria», also lieber tot als Sklav, oder? Und es geht am Schluss vom Tag geht's um das. Es ist, wir sind nicht Sklaven, weder von Maximilian noch von sonst irgendjemandem. Wir sind lieber tot als Sklaven. Wir organisieren uns selber. Die Bauern vom Grauen Bund und vom Gotteshausbund, die organisieren sich selber organisieren. Und was für die Bündner gilt, gilt auch für die Resteigenossenschaft. Zu dieser Überzeugung ist mir irgendwo durchgekommen und die wird schon nochmal gefestigt. Da können die Historiker sagen, was sie wollen. Durch den Krieg wird das schon nochmal viel klarer, dass es so ist und nicht anders.
Martin Gandinas, wenn du das hörst, und du hörst es natürlich, sing wieder mal das Lied und denk an das, wenn es denn um die Rahmenverträge geht, und stimm richtig, nämlich nein. Es geht immer ums Gleiche. Die Eidgenossenschaft wird sich selber organisieren. Und du hast es gesagt, das ist wirklich die Zumutung, dass da die Bauern selber sich regieren. Das hat die Adligen von der damaligen Zeit einfach provoziert. Das haben sie nicht mögen verputzen. Und wenn man weiterliest, ich bringe jetzt noch einmal kurz noch den Maximilian, weil er sagt es wirklich so deutlich und jeder aktuelle Historiker soll das einmal lesen, wenn er daran zweifelt, um was gegangen ist zwischen der Eidgenossenschaft und Reich. Deshalb, sagt der König, deshalb wäre es ganz erschreckend zu hören, wenn man die bösen, groben und schnöden Bauern noch länger gewähren lassen und sie nicht gebührlich bestrafen würde. Denn in ihnen steckt weder Tugend noch adliges Geblüt noch Mäßigung, sondern alleine Üppigkeit, Untreue,
Hass gegen die deutsche Nation sowie gegen ihre rechte natürliche Herrschaft, von welcher sie sich, wie oben verkündet, geschieden haben, was eine große Schande ist. Würde man dem länger tatenlos zusehen, wäre die Christenheit verspottet und jämmerlich verlassen, und auch würde unser heiliger christlicher Glauben die Ehre des heiligen Römischen Reichs und der deutschen Nation auf solche Weise zerstört werden. Ich meine, das ist doch der Wahnsinn. Das ist doch der Wahnsinn.
Das ist verrückt, oder? Schon damals, man muss jeden Konflikt noch religiös aufladen, oder? Das
ja,
ist schon
genau.
Das grossartig.
Stimmt, die Islamisten.
Genau. Das ist, der Maximilian ist der ISIS. Ich habe immer gemeint, dass ich Ursula von der Leyen. Aber ist ja gleich. Nein, und dann, eben, es ist klar, es ist die natürliche Ordnung. Da haben wir etwas dagegen. Es gibt für uns keine natürliche Herrschaft. Es gibt nur verhandelte, demokratisch ausgehandelte Herrschaft. Jetzt kann man mäkeln, ja, bei dieser Landsgemeinde sind nur Männer und papipapo. Ja. Ist alles gut. Aber der Weg zu einer, das ist eben ein modernes Projekt, die Eidgenossenschaft, dass man nicht mehr einfach irgendeine natürliche Ordnung anerkennt, sondern dass man sagt, wenn Herrschaft überhaupt, eigentlich am liebsten keine Herrschaft, und dann teilen wir sie teilen und verteilen und zerteilen, und wenn wir sie dann noch, gleich noch brauchen, dann tun wir sie aushandeln. Dann tun wir eine Landsgemeinde machen, wo man kann reden und am Schluss entscheiden, und dann ist es entschieden und dann gilt es für ein paar Jahre, man kann auch wieder zurückkommen darauf. Das ist eine ganz neue revolutionäre Staatsform, und die feiern wir jetzt dann in 10 Tagen, wenn 1. August ist.
Genau, und vielleicht noch zu der Schlacht von Dornach, die am 22. Juli war, im Jahr 1492, also vor 527 Jahren.
1999.
Ja, Entschuldigung, wann ich gesagt 1999.
91.
99 war die Schlacht. Und das Interessante ist, ich habe es ja erwähnt, und ihr habt es ja jetzt gehört, oder? Die Adligen, die haben sich unglaublich provoziert gefühlt von diesen Bauern, die gesagt haben, wir brauchen keine Adligen mehr. Und es ist ja so, also die Eidgenossen haben ja schon im 14. Jahrhundert, frühen 14. Jahrhundert, alle Adligen vertrieben aus der Eidgenossenschaft. Und viele von denen sind nachher in Süddeutschland untergekommen. Und im Schwabenkrieg sind viele von diesen süddeutschen Adligen, die früher Herrschaftsrecht hatten in der Eidgenossenschaft, sind in die Schlacht gezogen und haben es endlich wollen, diesen Saubauern zeigen, oder? Haben sie wirklich wollen zeigen, eben bestrafen, sagt der Maximilian. Man muss sie bestrafen. Und so sind ganz viele Adlige in den Schwabenkrieg gezogen mit Freude und mit Begeisterung, wie sie gefunden haben, jetzt tun wir es den Eidgenossen zeigen. Und sie haben es nicht können zeigen, sondern sie sind selber umgekommen, wie der Heinrich von Fürstenberg, einer der arrogantesten Adlige, die es damals gegeben hat. Der Graf von Fürstenberg war ja der Chef, also der Kommandeur von diesen Truppen, von der österreichischen, oder der Reichstruppe besser gesagt, Entschuldigung, nicht österreichisch, sondern wirklich vom Reich. Der war so arrogant, da haben sie zum Beispiel einen Eidgenoss vor der Schlacht gefangen genommen, und der Eidgenoss hat genau alles Auskunft gegeben, wie die Eidgenossen stark sind und wo sie sich aufhalten und so weiter, hat also alles ausplaudert. Vielleicht ist er auch gefoltert worden, das wissen wir nicht, aber was hätte Heinrich von Fürstenberg gefunden? Blasius, das interessiert mich nicht. Und hat den Zeug, den eidgenössischen aufhängen lassen, damit er gerade einfach nie mehr etwas sagt. Nachher hat er die Schlacht verloren. Und dann war es so, die Eidgenossen, ich habe es ja schon erwähnt, sind hure brutal gewesen. Und sie sind so brutal gewesen, dass sie sogar alle die Leichen, die auf dem Schlachtfeld gelegen sind, von diesen Adligen, haben sie liegen lassen. Und die Verwandten von diesen Adligen aus dem süddeutschen Raum sind alle gekommen und haben gebetet und haben gesagt, bisschen gut, können wir wenigstens die Leichen holen, damit wir sie beerdigen können. Und ihr wisst, das sind Christen. Das war wichtig für die. Man musste Angst haben, dass man nicht in den Himmel kommt, wenn man nicht anständig christlich beerdigt wird. Also haben die gebeten. Und Basler, damals waren sie noch nicht Teil von der Eidgenossenschaft, hat vermittelt, typisch baslerisch, oder? Der Beat Jans von der damaligen Zeit wollte vermitteln und hat gesagt, komm, Eidgenossen, gebt doch die Leichen frei, gebt doch. Und die Eidgenossen haben gesagt, nein. Und zwar, die Begründung ist irrsinnig, sie haben gesagt, die Adligen, die Herren, sollen bei den Bauern bleiben. Also sie sollen auf dem Schlachtfeld liegen mit den Bauern. Und so sind die verrottet. Wochenlang hat es gestunken. Und eine Anthropologin hat im Jahr 2010, ich habe sie schon erwähnt, das Schlachtfeld ausgraben und hat können nachweisen, dass die Leichen wirklich monatelang dort verrottet sind, weil man gesehen hat, an den Schädel und so weiter, erstens nicht nur die Schläge, sondern man hat auch gesehen, dass die Tiere nachher die Leichen gefressen haben. So brutal sind die Eidgenossen gewesen und alle die Adligen sind nie beerdigt worden. Ihre Geister, die geistern heute noch rum und sind Dornach. Nicht zur Ruhe gekommen. Da sehen wir, warum die Schlacht von Dornach so eine wichtige Schlacht war. Es ist faktisch, ist der Schwabenkrieg wirklich der Unabhängigkeitskrieg von der Schweiz. Und wenn ihr heute an diesen Krieg denkt und an die Schlacht denkt, denkt, warum es die Eidgenossenschaft gibt. Wie es Dominik richtig gesagt hat, das feiern wir jetzt am 1. August, der ist schon bald voran. Und es ist wirklich entscheidend, dass ihr wisst, die Schweiz war ein Sonderfall, immer schon ein politischer Sonderfall. Dominik.
Genau, ein politischer Sonderfall und auch das probiert man uns ja auszureden und so. Aber es ist einfach ein Sonderfall. Natürlich hat man die Republik hat man nicht irgendwie... Es sind nicht irgendwie gescheite Leute zusammengehockt und gesagt, jetzt machen wir eine Republik. Aber so läuft es ja nicht. Sondern Geschichte ist ja genau das Gegenteil. Es ist eben die langsame Entwicklung von Sachen in eine bestimmte Richtung. Aber wenn man, ich komme mal wieder zu, wenn man den grossen Bogen sieht, oder, vom 13. Jahrhundert bis und mit 1848, oder, das gehört dann, das ist ja wie eine Art auch ein Stück weit auch eine Vollendung. Das denke ich jetzt zwar als Innerschweizer, der dieser Verfassung nie zugestimmt hat, aber trotzdem, es ist eine Vollendung von dem. Oder? Und ich habe immer zu Bern ein bisschen Mühe, weißt, wenn Journalistenkollegen oder Politiker sagen, gerade auf der linken Seite, ja, meine Schweiz ist dann die von 1848 und nicht die von 1291. Das ist etwas vom Dümmsten, was es gibt, weil 1848 gibt es nicht ohne 1291. Natürlich hat man 1291 nicht die Verfassung von 1848 geschrieben. Nein. Oder? Natürlich hat es viel Zwischenschritte gebraucht, zum Beispiel den Schwabenkrieg. Aber so tun, als das eine oder das andere ist und die 1291 irgendwie gut finden, das sind alles irgendwelche Abschotter, altertümliche Arschlöcher und so weiter. Das ist einfach geschichtsblind. So eine Dichotomie zu sehen, so eine Zweiteilung, das stimmt einfach nicht. Und das finde ich auch tragisch. Es zeugt eher davon, dass die Leute noch nie ein historisches Buch gelesen haben und es fehlt ihnen der grosse Bogen. Und Geschichtswissenschaft ist auch nicht die vom Klein-Klein und von Entweder-Oder, sondern vom Gesehen von den grossen Zusammenhängen. Und da, glaube ich, ist die Schlacht von Dornach wichtig, der Schwabenkrieg wichtig, genauso wie 1291 und 1848.
Der rote Faden ist wirklich immer, wir wollen uns selber regieren. Das war 1291 der Fall, das war 1499 der Fall, das war 1648 der Fall, das war 1848 der Fall und das ist 2026 der Fall. Wir wollen uns selber regieren. Wir wollen nicht den Maximilian, der unsere Gesetze macht, und wir wollen nicht Ursula von der Leyen, die unsere Gesetze macht. Und da geht's, Martin Gandinas. Sing das Lied, bitte, ich will es hören. Ich will es hören in deinem wunderschönen Romanisch. Ich will es hören. So, das war es über die Schlacht von Dornach, 22. Juli 1499 stattgefunden, vor dem Tor von der damals noch freien Reichsstadt Basel. Dann kurz darauf ab, 1501, ein wichtiges Datum, Basel tritt der Eidgenossenschaft bei und ist, soviel ich weiss, immer geblieben. Auch wenn der Beat Jans lieber in die EU wird, ins Heilige Römische Reich zurück. Aber er ist da eine Ausnahme, die meisten Basler wollen in der Eidgenossenschaft bleiben. Gut, das war es. Bern einfach an dem 22. Juli 2026, Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Und wie immer gilt, könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr ein freier Eidgenoss seid. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch